SWR 2 Tandem.
Heute, 3 Tage vor der Bundestagswahl, geht es um die Demokratie. Die Entscheidung für den Brexit, der Wahlsieg Donald Trumps, Erdogans Willkürherrschaft, das Erstarken der Rechtspopulisten auch hierzulande. Lange dachte unser Autor Richard Fuchs, er ist Jahrgang 79, die Demokratie sei ein Geschenk, das ihn ein Leben lang begleiten würde. Doch so sicher ist er sich da nicht mehr. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Meine Sommertour ins politisch Ungewisse heißt seine Sendung.
Wieso reden wir heute wieder über die Demokratie?
Bitte?
Wieso reden wir heute wieder über
Weil
die
wir
Demokratie?
Merken, sie geht zu Ende. Darum denke ich das.
Ich sag jetzt mal ganz, ganz bösartig, die Masse der Leute ist doof.
Dann wäre es ja doch eine Gefahr für die Demokratie.
Ja, das könnte sein.
Fassen Sie nochmal zusammen, was Sie an dem heutigen System ganz besonders stört.
Das ist ziemlich viel, haben Sie ein paar Stunden Zeit.
Ich fahre mit dem Zug in meine Heimat, nach Oberschwaben, zwischen Schwäbischer Alb und Donau. Mein Ziel, ich will raus aus der Berliner Politikblase, in der ich als politischer Korrespondent über Bundestag, Regierung und Opposition berichte. Ein abgekapselter Kosmos, in dem zuletzt viel über Hass und Hetze, über Populismus, Terror und Fake News gesprochen wurde. Meist in hektischem Ton. Ich, Politikjournalist, früher begeisterter Politikstudent und heute mehr denn je überzeugter Europäer, starre aus dem Zugfenster. Tunnelwände, Landschaften, Straßen und Städte rasen an mir vorbei. Meinen Gedanken geht es ähnlich. Ist die Demokratie in Deutschland ernsthaft in Gefahr? Diese Frage stelle ich mir seit Monaten und suche nach Antworten. Ich fahre in die Heimat, weil ich mich hier besonders gut auskenne und weil ich im Vertrauten Stimmungen und Veränderungen besser wahrnehme. Ich schlage ein recyclingpapierbraunes Heftchen der Bundeszentrale für politische Bildung auf. Der vielversprechende Titel: Wahrheit. Darin ein Essay von 2 dänischen Kommunikationswissenschaftlern von der Universität Kopenhagen. Verlorene Wirklichkeit an der Schwelle zur postfaktischen Demokratie. Es geht darin um verdrehte Fakten in den Medien, in der Öffentlichkeit und wie die sogenannten Fake News Demokratie komplizierter machen. An was hält man sich als Wähler, um zu entscheiden, ob ein Politiker gut oder schlecht agiert? Lässt man sich in seinem Urteil von Emotionen leiten oder gar von Ängsten? Ich stoße auf ein Zitat von Hannah Arendt, Philosophin, Politikwissenschaftlerin und Totalitarismusforscherin. Was sie 1955 geschrieben hat, das liest sich für mich mit Blick auf Trump und andere Populisten top aktuell. Zitat: Bevor die Massenführer die Macht in die Hände bekommen, die Wirklichkeit ihren Lügen anzugleichen, zeichnet sich ihre Propaganda durch eine bemerkenswerte Verachtung für Tatsachen überhaupt aus. Zitat Ende. Ich lese diesen Satz noch einmal und bin erschrocken. Wenige Minuten später steige ich aus dem Zug. Auf der Terrasse meines Elternhauses. Vor meinen Augen Sträucher, Blumen, Apfelbäume, dazwischen Vögel und Insekten. Viel ländliche Idylle für einen Großstadtbewohner. Man könnte fast vergessen, wie es in den urbanen Zentren, aber auch auf dem flachen Land um die Politik steht. Von Vertrauenskrise ist die Rede, von einer Entfremdung zwischen Regierten und Regierenden, von Lügenpresse, von Postdemokratie. Kurz gesagt, es herrschen alles andere als idyllische Zustände. Die Wanduhr im elterlichen Wohnzimmer spielt die Melodie »Üb immer Treu und Redlichkeit«. Chancen und Risiken der Demokratie. In einem Wandschrank im Wohnzimmer finde ich einen alten Aktenordner, mit Prüfungsunterlagen aus dem Politikunterricht meiner Schulzeit. Gut 20 Jahre ist das her.
Musteraufgabe. Mal sehen, was ich da geschrieben habe. Charakterisieren Sie kurz die unterschiedlichen Demokratiebegriffe in der BRD und der DDR. Das westliche Demokratieverständnis geht von einem prinzipiellen Interessen- und Meinungskonflikt aus, das heißt von einem Interessenpluralismus. Dies drückt sich in einer Parteistruktur aus, die sich im Widerstreit befindet.
Okay, aber gilt das mit dem fairen und demokratischen Wettbewerb im Jahr 2017 weiterhin? Ich frage jemand, der es wissen sollte. Mein Politiklehrer von einst, Erich Pöschel, Anfang 60, braungebrannt von der Gartenarbeit.
Erich, du warst mein Politik- und Geschichtelehrer. Wir sitzen hier in deinem Garten. Vor 20 Jahren, als ich Abitur gemacht habe, haben wir zum Abschluss gegrillt. Jetzt bin ich wieder da und frage mich, wie geht's der Demokratie in Deutschland? Und die Frage wollte ich an dich loswerden.
Ja, die Demokratie als solche scheint in Krise geraten zu sein. Wahrnehmbar durch die Flüchtlingskrise, die wir als Krise wahrnehmen. Auch durch die Krise in Europa, durch die populistischen Strömungen, sei es hier oder in den USA. Aber ich denke, die Demokratie ist bei uns ziemlich fest verankert. Vielleicht in Westdeutschland mehr noch als in Ostdeutschland. Ich denke, wir sind vom Bildungsniveau her intakt genug. Wir sind von der positiven politischen Erfahrung, die ja immer auch eine wirtschaftliche Erfahrung ist. Das heißt, die Demokratie hat die Wirtschaft eigentlich ganz gut vorangebracht in Deutschland. Denke ich, dass die Demokratie bei uns relativ krisenfest ist, trotz aller Wirrungen und Irrungen, die es momentan gibt. Man sieht es ja an den demokratischen Parteien von den Linken bis zur CDU, CSU. Nur wenige driften ab ins rechte Lager oder ins linksradikale Lager.
Ich ertappe mich dabei, wie ich zustimmend nicke. Wohl auch, weil ich glauben will, was ich da höre, dass im Grunde genommen der demokratische Kern, die demokratische Mitte dieser Republik intakt ist und die Mehrheit der über 62 Millionen Wahlberechtigten in diesem Land an die repräsentative Demokratie glaubt. Das betonen übrigens auch die Demoskopen und Meinungsforscher immer wieder. Und trotzdem will mir dieses Hannah Arendt-Zitat nicht aus dem Kopf von einer politischen Welt, der die Fakten abhanden zu kommen drohen. Mein einstiger Politiklehrer dagegen wirkt tiefenentspannt.
Nun muss er auch sehen, welche Zeit hat Hannah Arendt gelebt. Wie war da die demokratische Sozialisierung in Deutschland? Und im Kaiserreich waren die Fakten auch relativ problematisch, sagen wir so. Viele, was in der Zeitung stand, waren schlicht und ergreifend geschönte Berichte. Man kann sagen, heute Fake News. Die Zeit der Weimarer Demokratie, da waren die kommunistischen Berichte anders wie die von der SPD oder vom Zentrum. Also da muss man sich orientieren. Und ein Stück weit ist das Entsetzen über Fake News ja auch eine gute Sache. Man sagt, so wollen wir nicht werden. Diese Art von politischer Diskussion wollen wir hier nicht haben. Und das ist, denke ich, eine gesunde Gegenreaktion.
Das klingt beruhigend. Und ich frage mich, sollten wir alle Hauptstadtjournalisten einfach auf Heimatbesuch schicken? Dann wäre die Republik vielleicht weniger nervös und die Sorge um die Demokratie ein Stück kleiner? Zweite Station meiner Sommertour in Sachen Demokratie ist die kleine 5000-Seelen-Gemeinde Vogt im Allgäu. Inmitten einer Bilderbuchlandschaft. Grüne, sanfte Hügel, kleine Seen, Waldstücke und Städtchen mit historischen Fachwerkhäusern. Egal was kommt, gut sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso. Trällert mein Autoradio. Wird wirklich alles gut sowieso? Ich treffe meinen Freund Ralf. Er ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Vogt. Schlank, großgewachsen, Anfang 40, mit weißem Hemd und modischer grauer Brille. Er empfängt mich mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
Ralf, es ist eine gute Zeit her, da haben wir zusammen ein kleines Magazin herausgegeben, Stückwerk. Ich habe hier auch eine Ausgabe mitgebracht von 2004. Da ging es auch schon um die Demokratie, ist mir dann aufgefallen, als ich es in die Hand genommen habe. Da haben wir über Berlin berichtet. An dich die Frage, hast du Angst um unsere Demokratie?
Ich tue mir schwer zu sagen, die Demokratie wäre aktuell bedroht. Ich nehme wahr in der aktuellen Shell-Studie, dass junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahre so politisch sind wie seit den 68ern nicht mehr. Das macht mir Mut.
Ralf ist Jugendpfarrer in seinem Kirchenbezirk, sieht, so sagt er, eine Generation bewusster Demokraten heranwachsen. Eine Generation, von der er überzeugt ist, die glauben an die Demokratie.
Ralf, du bist Vater zweier Kinder. Hast du das Gefühl, die kommen noch mal in demokratisch turbulente Zeiten, wenn du in die Zukunft blickst?
Ich hoffe, sie kommen in demokratisch turbulente Zeiten, weil wären es keine turbulenten Zeiten, dann hätten sie mit Sicherheit weniger Interesse daran. Oder sie würden denken, es macht wenig Sinn, sich zu beteiligen, weil es läuft ja sowieso schon alles. Wenn die Zeiten aber turbulenter sind, wird die Notwendigkeit größer sein, tatsächlich sich demokratisch zu engagieren.
Ralf erklärt, dass er sich weniger Sorgen um extreme politische Positionen macht, als vielmehr um käufliche politische Entscheidungsprozesse.
Dass Kompromisse doch häufig so gemacht werden, dass diejenigen, die über mehr Einfluss, mehr Macht, ich sage ganz bewusst auch mehr Geld verfügen und damit eine Lobbyarbeit ganz anders betreiben können, dass die schlussendlich Kompromisse auch zu ihren Gunsten beeinflussen können.
Ist die Frage nach der Demokratie letztlich also gar keine Suche nach den richtigen Demokraten, sondern eine Frage der richtigen Spielregeln? Ich kaufe mir eine Brezel beim Bäcker. Am Tisch neben mir ein stämmiger, allem Anschein nach schlecht gelaunter Handelsvertreter. Ende 50, schätze ich. Er will anonym bleiben. Wir kommen ins Gespräch über die Demokratie, über den Rechtsstaat, über uns.
Von der Demokratie, wir haben wahrscheinlich nicht einmal die Meinungsfreiheit, weil uns auch vieles aufdiktiert wird. Und von der Demokratie her, Demokratie und Rechtsstaat, da fällt es ganz weit. Ganz, ganz weit.
Sein Beispiel? Die Art und Weise, wie vor allem ärmere Leute ihr Recht vor Gerichten durchsetzen können oder eben nicht.
Wenn heute einer kein Geld hat, was kriegt er dann? Dann kriegt er einen Pflichtverteidiger. Wie ist der Pflichtverteidiger bezahlt? Ist der bezahlt auf Erfolg oder ist der bezahlt, wie viel er durchschiebt? Was er durchschiebt, also Erfolg ist dem vollkommen wurscht. Das heißt, ganz einfach, der schreibt seinen Standardsatz, Ausnahmen bestätigen die Regel, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. So, was macht der Richter, dann wird er verurteilt. Jetzt hat er kein Geld, jetzt kann er nicht in Berufung gehen oder sonst was. Das heißt, der ist schon abgestempelt. Das ist Willkür der Richter.
Gehen Sie wählen?
Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Also da können Sie nicht sagen, ich habe Sie gewählt. Also ich gehe nicht zum Wählen, weil das sehe ich gar nicht. Da waren wir schon um die Zeit und die, wenn ich einen Schritt für die Tür gehen würde. Seit 2008 gehe ich nicht mehr zum Wählen.
Ein Nichtwähler und ja, vielleicht auch ein Demokratieverächter. Wie soll man mit so jemand diskutieren? Wie ihn davon überzeugen, dass Wählen gehen geradezu eine demokratische Pflicht ist? Viel zu selten, so wird mir klar, bekomme ich im Arbeitsalltag Menschen wie ihn vors Mikrofon. Ein Handshake, dann trennen sich unsere Wege. Ich beschließe, einen praktischen Versuch zu machen. Schauplatz dafür ist Ehingen an der Donau, genauer gesagt der historische Marktplatz der 25.000 Einwohnerstadt. Heute ist Wochenmarkt, um mich herum Gemüse- und Obststände, Paletten mit Blumen und Salatsetzlingen. Ein Duft von frischen Kräutern und frischem Brot liegt in der Luft. Direkt vor dem Rathaus, nur wenige Meter von meinem früheren Gymnasium entfernt, baue ich einen Interviewstand auf. Ich will zuhören, was Menschen über unsere Demokratie denken. Ein Holzklapptisch, zwei Plastikstühle und davor zwei mannsgroße Schilder mit dem Titel Demokratiesprechstunde. Auf dem Tisch liegt eine Taschenbuchausgabe des Grundgesetzes. Fertig ist der Aufbau. Eine Till-Eulenspiegel-Statue aus Bronze, nur wenige Schritte entfernt, scheint mich zu beobachten. 12,50 Euro Sondernutzungsgebühr kostet mich der Stand beim Ordnungsamt. Direkt neben mir ein umgebauter französischer Kleintransporter mit Espressobar und Eiskühlschrank. Kaffee rosenrot. Die kurze Espressopause wird zum ersten Testlauf. Inhaber Thomas Lechner erklärt mir, was die Demokratie mit einer guten Ehe gemein hat.
Ein gesunder Streit hat der Demokratie noch nie geschadet. Ja? Denn jedes Gewitter reinigt die Luft. Das ist ja in der Beziehung ja nicht anders. Eine Beziehung, die nur so flach dahin tümpelt, da kann das nicht stimmen. Das muss schon mal einmal rums, aber hinterher muss es auch wieder gut sein. Und dann funktioniert es.
Nach und nach finden sich Leute an meinem Stand ein. Was die Menschen unter Demokratie verstehen, ist dabei höchst unterschiedlich.
Was ist für Sie Demokratie?
Wie soll ich das erklären? Hat allgemein Wirtschaft, oder?
Demokratie fängt vom Kleinen an. Ich habe eine behinderte Person im Haus, ich habe eine Familienpflege. Das ist schon Demokratie, dass ich so eine Person ins Haus nehme. Ich habe jetzt gesagt, dass die Person 3,4 Millionen Kosten für die Gemeinschaft erspart hat. Und das ist schon Demokratie von mir aus gesehen.
Ja, dass eben in einem Staat alles nach bestimmten Grundsätzen geregelt ist, die eben auch darauf abgestimmt sind, dass es jedem auch gleich gerecht geht. Also, dass jeder die gleiche Gerechtigkeit erfährt.
Vordergründig höre ich viel Zustimmung.
Deutsche Demokratie, also die finde ich echt super.
Wir Rentner müssen zufrieden sein. Wir haben unser Leben lang geschafft und haben jetzt auch eine schöne Rente.
Viel schimpfen auf Deutschland. Aber ich finde, das ist noch das, für mich ist es noch irgendwie das beste Land. Ich möchte nirgends anders leben wie hier.
Doch es gibt durchaus auch kritische Töne, wie diese junge Mutter, die mit dem Kinderwagen und den drei Kindern an der Hand über den Gemüsemarkt hetzt.
Wir haben nach wie vor Wahlen, von daher findet Demokratie auch statt. Aber ich glaube, viele Leute können mit der Parteienlandschaft so nichts mehr anfangen. Ich glaube, die Wahrheit hängt sich mehr an Personen auf. Das sieht man jetzt ja in Frankreich mit dem Herrn Macron. Oder kurz auch mit dem Herrn Schulz. Der Schulzzug hat ja jetzt einen Achsenbruch, wie der Herr Volker Beck sagt.
Ihr Fazit? Das politische System wird sich verändern.
Also ich glaube, die Form, so wie ich groß geworden bin, mit da sind die Linken, da sind die Rechten und wir bleiben halt in der Mitte, da geschieht niemand was. Das ist wahrscheinlich vorbei auf lange Sicht.
Wie wird es dann aussehen?
Schwierig. Entweder wird es radikal, das wäre schlecht. Oder es orientiert sich ganz stark an Personen, einzelne Leute, die Leute mitnehmen können. Also ein bisschen so wie der Willy Brandt damals.
Rentnerin Hanna B., die wenige Minuten später in meiner Demokratie-Sprechstunde Platz nimmt, hat nichts gegen charismatische Persönlichkeiten, die Leute mitnehmen können. Ihr Beispiel: Frankreichs neuer Staatspräsident Emmanuel Macron.
Was jetzt in Frankreich passiert, dieser junge Mann, ach, der hat ganz mein, also für den bin ich ja ganz. Und das sollte hier auch her, die Jugend sollte mehr herkommen.
Schülerin Meta, die selbst noch gar nicht wählen darf, ist da etwas skeptischer. Im Unterricht hat sie schon viel über das Thema Machtmissbrauch gehört. Sie macht sich Sorgen, dass irgendwann nicht mehr die richtigen Politiker zur Wahl stehen könnten.
Ist es realistisch, dass wir irgendwann auch mal so einen Trump in Deutschland bekommen?
Ja, ich denke schon, dass wir da jetzt nicht so weit entfernt sind. Das ist halt die Frage, weil das war ja eher so ein... Die Leute konnten sich nicht wirklich entscheiden, weil sie irgendwie beide Kandidaten wahrscheinlich nicht so toll fanden. Das ist halt die Frage, ob es in Deutschland dann genauso sein wird. Das ist auch so dieses Entweder-Oder, Pest oder Seuche sozusagen. Was ist da besser, was man da nimmt?
Auch für andere Gesprächspartner ist die Kompetenz und vor allem die Glaubwürdigkeit des politischen Spitzenpersonals zentral. Familienvater Max L. schwankt dabei hin und her, was er von der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland halten soll.
Die AfD, die kann man brauchen in Deutschland. Die hat zwar viele interessante Erregungen, aber wie soll ich sagen, die haben auch viele negative Erregungen, wo ich dazugehöre zum deutschen Staat. Die sind zu radikal. Die sagen, sie bringen es auf den Punkt, aber sie bringen es auch zu radikal, verstanden Sie?
Meine letzte Besucherin an diesem Morgen ist Rose. Eine Frau mittleren Alters mit halblangen braunen Haaren, cremeweißer Bluse und Hose. Sie steigt vom Fahrrad ab. Auch mit ihr dreht sich das Gespräch um die Populisten.
Also manche könnten ja auch sagen, ist okay, dass die Populisten kommen, dann wird's mal alles anders.
aber selten besser durch die Populisten. Durch das, dass wir heute von den Informationsquellen so überflutet wurden und wir eigentlich gar nicht mehr genau hinterfragen können, was ist real und wo ist der Eindruck überhaupt noch gerechtfertigt, ja, wird es schwieriger, sich eine Meinung zu bilden. Oder muss man viele Dinge mehr hinterfragen? Und das könnte schon eine Gefahr für Demokratie werden, ja.
Überfordert uns das?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Weil man keine Hilfestellung kriegt oder keine Leitlinien. Oder man bräuchte Leitlinien, an denen man sich orientieren kann. Politiker sind dafür heutzutage auch nicht mehr immer geeignet. Ja, an was orientiert man sich denn? Wem glaubt man? Das, denke ich, könnte ein großes Problem sein für die Zukunft.
Auch Journalisten zu trauen, sei schwieriger geworden, sagt sie.
Was für einen Eindruck haben Sie gerade?
Dass ich frei gefragt nach meiner Meinung. Ja, frei nach meiner Meinung gefragt werde.
Und wenn Sie jetzt wegfahren gleich mit dem Fahrrad, über was denken Sie nachher nach?
Was ich koche.
Und was gibt's?
Gemüse und Salat. Ja, fertig.
Guten Appetit.
Es ist kurz nach 13 Uhr. Die Marktstände um mich herum beginnen einzupacken. Und auch für mich wird es Zeit. 25 Gespräche habe ich geführt, mit starken Meinungen und vielen ungelösten Fragen. Ich setze mich unweit des Stadtbrunnens auf eine Steintreppe und beobachte noch ein wenig das Kleinstadttreiben. Einige Sätze meines Politiklehrers Erich klingen nach.
Demokratie ist ein Prozess, der immer weitergeht, weil die Menschen sich ja ändern. Und in einer Zeit, wo das Bildungsniveau ein ganz anderes ist wie vor 40, 50 Jahren, werden andere Fragen gestellt. Und die Frage, wie fühlt sich die Bevölkerung repräsentiert, die muss vielleicht neu durchbuchstabiert werden. In der Tat, indem man zum Beispiel den Bundespräsidenten wählt, direkt, wäre eine Diskussion wert.
Und ich denke auch nochmal an die Worte meines Freundes Ralf, der ganz auf die Kraft der kontroversen Debatte setzt. Kontrovers, aber eben auch fair.
Als Kirchengemeinde versuchen wir das immer wieder, dass wir Menschen ganz bewusst mit unterschiedlicher Meinung einladen, sich zu Themen zu äußern wie Landwirtschaft, wie Energiegewinnung, wie aktuell Kiesabbau, wie aber auch Themen von Ehe und Familie, die für das Zusammenleben und auch das Zusammenwirken in einer Gesellschaft ungeheuer wichtig sind. Und wie furchtbar wäre es, wenn es eine Diktatur einer Meinung dabei geben würde. Belebend, bereichernd wird es durch die Vielfalt an Meinungen, die aber davon geprägt sein muss, dass ich dem anderen zuhöre und die Meinung des anderen zunächst auch einmal stehen lassen kann. Wenn ich mich auf diesen Weg mache, dann sehe ich tatsächlich die Demokratie nicht in Gefahr.
Über das Nachdenken über die demokratische Seele meines Landes habe ich Hunger bekommen und kriege Lust auf eine ganz andere Seele. Eine knusprige mit viel grobem Salz und Kümmel obendrauf.
Tschüss.
Hallo.
Hallo. Eine Seele bitte.
Kennst du?
Eine große.
Das
kennen Sie, ich packe. Das
ist jawohl, alles. Eine schöne große Seele. Alles in Eutüte?
Alles in Eutüte.
Ja, 95.
Das war Demokratie ist nicht selbstverständlich. Meine Sommertour ins politisch Ungewisse von Richard Fuchs.